Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Herzlich willkommen zu unserem Talk bei Hicktown Records in Nickelheim. Heute mit einer Frau, die gelinde gesagt ein Vorbild für uns alle sein sollte. Sie wurde ausgezeichnet mit dem Zivilcourage-Preis XY ungelöst, gemeinsam gegen das Verbrechen. Und von der Dominik-Brunner-Stiftung in einer großen Veranstaltung in der Allianz Arena als Vorbild geehrt. Ebenso wurde der von ihr gegründete Verein Mut und Courage Bad Aibling e.V. durch das Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt ausgezeichnet. Sie engagiert sich für Werte und Gerechtigkeit und ist dabei sowohl auf lokaler Ebene in ihrer Funktion als Stadträtin in Bad Aibling als auch überregional als Sprecherin des Bundesnetzwerkes Zivilcourage aktiv. Ihr Name ist zweifelsfrei einer, der fallen muss, wenn wir uns in unserer Region über bürgerschaftliches Engagement unterhalten. Herzlich willkommen, Irene Durukan.
Hallo.
Liebe Irene, ich könnte jetzt echt eine Stunde weitermachen und aufzählen, was du alles bereits in deinem Leben für die Allgemeinheit gemacht hast. Von der Gründung des Vereins Fokus Familiennetzwerk bis hin zur Respektkonzertreihe. Von Kunstprojekten bis zur Familienbroschüre ist dein Leben so vielfältig und es gibt so viel zu erzählen, da könnten wir jetzt wirklich eine ganze Serie draus machen. Aber im Leben von jedem Menschen gibt es Tage, die einem immer im Gedächtnis bleiben werden. Sowas wie die Geburt von einem Kind, das Glücksgefühl von einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt. Jeder Mensch weiß zum Beispiel noch, wo er war am 11. September.
Ja.
Und jeder Mensch hat seine ganz eigene Marker in seinem Leben, so Situationen, die sich einbrennen, sowohl in den Geist als auch in die Seele. Und anhand zweier solcher Daten aus deinem Leben und den dazugehörigen Themen möchte ich mich gern mit dir heute unterhalten. Deswegen würde ich ganz gern mit dir beginnen in dieser Nacht im Sommer 2007, in der du quasi zur Heldin geworden bist. Was ist denn damals eigentlich passiert und wie hast du diese Situation erlebt?
Das war im Mai 2007 und Fakt ist, dass mein Sohn quasi einen Tag vorher einen Unfall hatte und ins Krankenhaus kam und ich war einfach noch so aufgeregt und aufgelöst und habe mich zurückgezogen abends, also den Tag drauf abends, in das Schlafzimmer, das hochgelegen ist. Und habe dann mitbekommen, dass auf der Straße etwas passiert. Das war eine unheimlich aufgeheizte Stimmung, Menschen, die hin und her liefen. Ich habe kurz aus dem Fenster gesehen, so Kapuzen über den Kopf gezogen. Und das war so eine Stimmung. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss da runter. Da passiert was. Ich muss runter. Ich habe halt dann, bin dann an meinem schlafenden Mann, der auf der Couch lag, vorbei, habe dem nur zugerufen, ruf die Polizei an. Und bin dann weiter. Und als ich dann unten stand, sah ich eine Gruppe von jungen Männern, die auf jemanden, der am Boden lag, eintraten und einschlugen. Und in diesem Moment hat es bei mir einen Schalter umgelegt. Ich muss jetzt dazu sagen, man sollte das nicht tun. Man sollte in so Situationen nicht reinlaufen. Ich habe aber, glaube ich, das Glück gehabt, dass ich einfach laut war, dass ich rumgeschrien habe und das hat dann quasi Menschen, die erstarrt waren, die das beobachtet haben in der Nachbarschaft, dazu gebracht, in Aktion zu gehen. Also das war das, was positiv passiert ist. Aber bei mir war es so, mir hat es einen Schalter umgelegt. Ich wurde unheimlich wütend. Also man kann sich vorstellen, so eine kleine, dunkelhaarige Frau im Batik, rosa Batik-T-Shirt mit Plastikhausschuhen, die losläuft. Die schreit, hört auf, die Polizei kommt, geht weg, weil das war mir klar, da kannst keinen festhalten, die müssen aufhören. Also diese Situation muss aufhören. Und ich war erfolgreich, weil dieser kleine Kugelblitz geschafft hat, dass schon ein Teil der jungen Männer abkaut ist, also weggelaufen ist. Und zwei waren noch da und haben nach wie vor auf diesen Mann, der am Boden lag, eingeschlagen. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich wusste, ich war dann schon nah, was man auch nicht tun soll, Täter anlangen, also irgendwie und so weiter, sondern einfach, ich wusste, ich müsste nochmal mehr handeln. Ich habe da geschrien und Ding. Und irgendwie bin ich doch durchgekommen und die haben sich dann zurückgezogen.
Also hattest du am Anfang das Gefühl, dass die dich gar nicht hören?
Die zwei, die zurückgeblieben waren, die wollten, die hatten noch Lust weiterzumachen. Und das Opfer, der Sebastian, den ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht kannte, lag blutüberströmt am Boden. Und das hätte auch nicht aufgehört. Und was mich halt dann so wirklich nur mal beschäftigt hat, ist, weil manche Nachbarn, ich habe ja vieles gar nicht gesehen. Also es ist so, dass ja der Sebastian ein Auto aufgehalten hat, versucht hat mit dem Auto, also den Leuten gesagt hat, nehmt mich mit, bitte bringt mich hier raus. Der ist aus diesem Auto nochmal rausgetreten und rausgeprügelt worden. Der ist ja verfolgt worden, das ging ja vom Marienplatz in Bad Aibling über die Bahnhofstraße hoch, der ist da verfolgt worden und so weiter. Ich hatte vieles so nicht gesehen, ich habe nur gemerkt, diese aufgeheizte Stimmung und dass ich runter muss und habe dann dieses Bild gehabt. Und was halt für mich also so ganz schwer nachzuvollziehen war, dass ich nicht mal aus der Sicherheit meiner eigenen Wohnung die Polizei anrufe. Also, dass ich dieses Opfer, das da alleine definitiv nicht mehr aus dieser Situation kommt, alleine lasse.
Also man muss sich das einfach nochmal vorstellen. Also der hat damals ja ein Auto aufgehalten, ist hinten zu denen reingesprungen ins Auto, hat gesagt, bitte fahrt los, die bringen mich sonst um.
Ja.
Und dieses Paar, das da drin saß, ist nicht losgefahren. Die haben den aus dem Auto wieder rausgezerrt und die haben nicht mal die Polizei angerufen damals.
Und auch also so rundherum, also das ist so ein Wahrnehmen gewesen, aber es ist keine Handlung erfolgt. Und ich sage halt immer prinzipiell, also wenn man sieht, dass etwas los ist, dann die Polizei anrufen. Das ist manchmal auch nicht so ganz einfach, da durchzudringen, das weiß ich auch. Aber es ist einfach wichtig, das zu melden und zu sagen und dieses Opfer in der Situation nicht alleine zu lassen. Da muss man natürlich auch aufpassen. Also wenn ich habe halt reagiert aus meiner Situation heraus, aber man sollte sich nicht selbst in Gefahr bringen.
Hast du in dem Moment gar keine Angst gehabt?
Nein, das war wirklich Wut. Und es war eine Wutkugel um mich rum, eine emotionale, also so richtig so Energie. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Also wir kommunizieren ja nicht nur verbal, wir kommunizieren ja auf vielen Ebenen. Und wenn du authentisch bist, dann spürt der andere das ja auch. Und ich glaube, das ist in dieser Situation tatsächlich passiert. Und dadurch, dass ich dann so laut wurde und eben agiert habe, sind tatsächlich Nachbarn auch auf die Straße gekommen. Und das war noch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, wie sich die zwei zurückgezogen haben. Da war der erste Gedanke, oh Scheiße, was machst du jetzt, wenn die zurückkommen? Und dann habe ich aber gesehen, da sind Leute auf der Straße. Und dann habe ich mir gedacht, aber dann gibt es jetzt Zeugen. Mhm. Und ich muss einfach dazu sagen, ich hätte nicht anders handeln können. Hätte ich nicht. Hätte ich einfach nicht. Nee, in der Situation nicht. Und ich bin heute auch immer noch froh mit dem Sebastian, weil wir beide uns da überlegt haben und ganz ehrlich, die hätten nicht aufgehört. Also das hätte durchaus nur ganz andere Konsequenzen für den Sebastian haben können, das Ganze.
Du bist ja aufgrund von diesem beherzten Eingreifen, auch wenn du jetzt sagst, das war jetzt nicht ganz klug, also man sollte das jetzt auch nicht jedem raten, so da reinzustürzen, zu einem großen Vorbild für Zivilcourage geworden. Zivilcourage heißt ja nichts anderes als Bürgermut. Was bedeutet denn dieser Bürgermut für dich ganz persönlich? Also wo definiert man den?
Es ist für mich eine Haltung dem Leben gegenüber, also eine innere Haltung. Und die hat durchaus auch mit Werte zu tun. Was ist dir wichtig? Und wichtig sollte auch immer sein, der Kontext ich im Kontext zum anderen. Und es gibt Situationen, da kommen Menschen nicht alleine raus. Und da reden wir aber auch zum Beispiel über Mobbing. Also es muss nicht eine körperliche Gewaltsituation sein. Es gibt viele Arten von Opfer. Und das ist halt was, wo ich halt dann nicht wegschauen kann, weil ich das sehe und wo ich mir denke, nee, geht nicht. Und das entspringt meiner inneren Haltung dem Leben gegenüber und diesem Menschen zugewandt. Trotzdem realistisch, also auch wenn etwas scheiße ist, schau hin, schau es dir an, stell dich dem. Und dann eben aber, wenn ich kann, helfe ich auch. Und lass andere Menschen nicht alleine.
Denkst du, dass der Unterschied zwischen Zivilcourage und Hilfsbereitschaft was damit zu tun hat, dass es so einen Konflikt hat zwischen jemanden, der etwas tut und jemanden oder gegen Werte, Normen, Gerechtigkeit verstößt und jemanden, der dafür eintritt? Ist der Konflikt das Ausschlaggebende bei Zivilcourage?
Es gibt ja eine Definition für Zivilcourage und die heißt ja, für jemanden eintreten und damit aber auch Schaden in Kauf zu nehmen, also den eigenen Schaden in Kauf zu nehmen. Und du redest jetzt das gut an mit Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist ja so im eigenen Umfeld einfach Menschen zum Lächeln bringen. Das ist mein Lieblingsbeschäftigung, also jeden Tag einfach einen Menschen zum Lächeln zu bringen.
Und, hast du heute schon geschafft.
Schön. Und dass man halt einfach mit kleinen Gesten auch immer signalisiert, man ist ja nicht alleine. Gell? Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil Zivilcourage kann ja auch Widerstand sein über einen langen Zeitraum. Obwohl man weiß, dass man halt, und das erleben wir ja in Diktaturen, dafür wirklich sogar mit dem eigenen Leben zahlen kann. Und das ist so diese innere Stimmung. Ich sage immer, Martin Luther hat ja gesagt, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Mhm. Ich glaube, das beschreibt Zivilcourage auch ganz gut.
Aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es ja was so aus so einem inneren Antrieb rauskommt. Also ja. Bei dir jetzt zumindest, so du, oder auch Luther, der dann sagt, ich kann eigentlich nicht anders. Was ist denn mit denen, die jetzt vielleicht nicht von Haus aus so mutig sind? Kann man Zivilcourage eigentlich lernen? Ja.
Also das ist jetzt die gute Nachricht, ist, es gibt Zivilcourage-Trainings. Und da rede ich aber jetzt nicht von Selbstverteidigungstrainings, sondern es gibt tatsächlich auch Vereine, die das anbieten. Und es gibt gewisse Punkte, die man auch beachten kann und soll, die gar nicht so schwer sind. Das fängt aber an, Minimum, ich rufe die Polizei an. Also, dass man auch das immer mal wieder so durchgeht im Kopf, was würde ich da sagen? Auch zum Beispiel, wenn man wo ist, mal so Menschen beschreiben, wie sind die denn angezogen? Wie schauen die aus? Gibt es Merkmale? Also, das so auch für sich selbst zu üben. Weil, also ein Tipp, fang bei den Schuhen an. Wenn ein Täter flieht, der kann oben alles wegschmeißen, relativ schnell, also das verändern, die Schuhe nicht so einfach. Mhm. Also das ist ein Tipp. Der andere Tipp wäre, Täter siezen. Hat nichts mit Höflichkeit zu tun, sondern für ein Umfeld ist es manchmal ganz schwierig zu erkennen, was spielt sich jetzt da eigentlich ab? Was ist da los? Und wenn man das auf die Ebene hieft, die kennen sich ja, dann zieht man sich eher zurück, also dann mischt man sich weniger ein. Und deswegen ist es tatsächlich sehr wichtig, wenn ich in einer Situation bin, wo grenzüberschreitend ist, wirklich siezen und auch klar darauf hinweisen, wenn es geht. Also zu sagen, ich kenne Sie nicht, was wollen Sie von mir? Mhm. Und so weiter. Oder eben auch Nähe einer Gruppe suchen. Also dann schauen, dass man, wenn man isoliert sitzt oder steht, dann tatsächlich schaut, dass man die Nähe einer Gruppe sucht.
Wie früh kann man denn anfangen, sowas auch zu üben oder zu lernen? Ist das auch was an Schulen vielleicht so ein Stück weit fehlt?
Ich persönlich fände das unheimlich gut, aber das hat tatsächlich auch was wiederum mit diesem Aufbau der inneren Werte auch zu tun. Mhm. Also mit dem Gemeinschaftsgefühl, also mit diesem Gefühl des Wirs. Wir haben sehr lange jetzt erlebt, dass dieser Individualismus, das Ich, das Ego sehr gefördert wurde. Aber dieses Wir ist so wichtig. Und wenn ich dieses Gefühl für Gemeinschaft habe, dann ist das quasi ein Urfunke für Mutigsein, für Courage. Und dann fände ich das auch sehr gut. Das kann man auch spielerisch machen und auch Kindsalter angepasst machen, diese Themen anzusprechen und auch zu üben.
Sowohl in der Schule als auch vielleicht zu Hause. Also ich glaube schon auch, sobald man in einem Umfeld aufwächst, wo man das erlebt, dass auch die Eltern sich einsetzen für bestimmte Werte und Vorstellungen und nicht nur bequem sind, ist es tatsächlich ja auch wieder eine Vorbildfunktion.
Da muss ich jetzt gerade lächeln, weil meine Kinder, bin ich mit meinem Engagement ziemlich auf den Geist gegangen. Also die halt auch gesagt haben, Mama, das ist ja Zeit, die fehlt ja uns. Ja, da haben sie auch recht. Aber heute, wenn ich sie erlebe, das sind unheimlich soziale Menschen, die sich sehr in Kontext mit ihrem Umfeld setzen und da sind und hinschauen. Und das liebe ich so an ihnen. Die leben das halt, gell? Also ohne viele Worte, sag ich mal.
Glaubst du, dass so das Propagieren oder Aufrufen zu Zivilcourage nicht auch so ein bisschen Gefahren birgt? Also ich meine jetzt vielleicht zum einen die Gefahr, dass Leute sich dann tatsächlich selbst in Schwierigkeiten bringen oder sich selbst gefährden, ihr Leben gefährden können. Oder auch sowas wie, so ein bisschen eine Blockwart-Mentalität, so anschwärzen, verpetzen. So, kann das auch eine Gefahr bergen?
Ja, Anschwärzen und Verpetzen ist nicht Zivilcourage. Also das ist jetzt einfach nochmal ein Mensch, ist in einer Situation, aus der er alleine nicht rauskommt und ich helfe. Und um das müsste es gehen. Und das benennt es ja auch. Ne? Es ist keine Zivilcourage, sich hinzustellen und sich mit Sophie Scholl zu vergleichen. Das ist lächerlich. Ja. Und da geht es um die Hilfe, also Menschen zu helfen. Jetzt ist mir gerade der Faden gerissen,
das macht
weil ich mich aufgeregt habe.
Reg dich gerne auf.
Und das Wichtige ist halt auch zum Beispiel zu üben, dass man halt Situationen erkennt, nicht den Helden spielt. Also nicht ich alleine. Wir sind ja auch mit unserem Vortrag Mut ist ansteckend, zum Beispiel in Schulen. Und da haben wir öfter gehört, ja, da wäre ich jetzt reingegangen und hätte denen das gezeigt. Und dann sagen wir, nee, weil du alleine gegen 5 oder 6 Leuten hast keine Chance. Also das ist dieses selber auch gut einschätzen können und welche Mittel ich habe. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Training auch wieder sehr interessant. Ich mache auch immer mal wieder ein Training und bin selber überrascht, was ich dann wieder dazu lerne.
Wie ist es dir denn danach gegangen? Also das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, so eine Extremsituation. Also kapiert man im Nachhinein, was man da eigentlich jetzt gerade getan hat? Also mit allen, natürlich auch, du hast gesagt, du hast mit dem Opfer ja danach noch viel Kontakt gehabt oder vielleicht immer noch sogar. Was man verhindert hat, zum einen, dass es gut war, dass man es getan hat, aber auch was das, wenn man so außer sich ist, was das mit einem selber auch macht.
Ja, also das hinterlässt natürlich Spuren, weil das war ja eine sehr gewaltgeladene Situation. Das Opfer war blutüberströmt, also man musste reagieren, man ist ja über, und das ist ganz wichtig zu wissen, dass man halt dann einfach mal Grenzen sprengt. Das muss man dann auch tun. Du erlebst dich da so in dieser Situation, du erlebst diese gewaltgeladene Situation und natürlich macht es was mit dir und es wirkt auch nach. Aber da müssen wir auch über das Wort Konsequenzen sprechen. Wir wünschen uns als Menschen immer so, dass alles gut geht und gut ausgeht. Das ist im Leben nicht so. Wenn ich etwas tue, dann hat es eine Konsequenz, also dann kann eine Konsequenz folgen. Das sollte ich mal ganz grundsätzlich akzeptieren. Und wenn ich helfe in diesem Rahmen, meine Konsequenz war, ich hatte anschließend Therapie. Weil diese ganzen Eindrücke und so weiter und all das, was da passiert ist, das musste ich dann auch verarbeiten, ganz klar.
Wie wichtig war es denn, dass es tatsächlich zur Verurteilung kam, des Täters?
Das war ja eigentlich nochmal die nächste Story, behind the story, weil sich das ewig hingezogen hat. Weil der Täter ja sehr lange nicht gefasst wurde und das, was vorgefallen ist, auch von verschiedenen Stellen heraus auch runtergespielt wurde. Und ich habe dann wirklich ganz zufällig gesehen, wie der Täter, ich bin dem ja im Leben dann nach wie vor immer mal begegnet.
Der war ja aus dem selben Ort, ja.
Genau, selber Ort. Und ich habe dann gesehen, wie der mit seinem Auto zum Haus fährt und habe dann die Polizei informiert. Dann hieß es erst, wir haben keine Zeit. Dann sind die aber doch sehr schnell gekommen. Und die haben zu mir gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir laden den Täter vor. Das kann dann sich ewig hinziehen. Oder wir gehen jetzt dahin und sie identifizieren den persönlich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir jetzt dahin. Und wir sind hingegangen und ich habe ihn mir auch nochmal wirklich gut angeschaut, weil man hat auch andererseits so die Angst, dass man halt vielleicht jemanden Falschen hinhängt. Das wäre auch nicht richtig. Ich habe ihn identifiziert, wir haben uns in die Augen geschaut und in dem Moment sind wir Berge von den Schultern gefallen, weil ich wusste, er weiß jetzt kein Versteckspiel mehr. Mhm. Und da ich ja in Aibling lebe und auch bekannt bin, weil ich mich ja im Jugendbereich ja auch engagiert hatte, war mir schon durchaus bewusst, die wissen ja zum Beispiel, wer immer, das war ja auch eine Gruppierung, die wissen ja auch, wo ich wohne, die wissen eigentlich, wer ich bin. Und da gab es zwei Möglichkeiten, ich ergebe mich jetzt der Angst, ziehe mich zurück, mache gar nichts. Oder aber ich werde im Offensiver, also ich trete auf, sage das, was ich gesehen habe und gehe immer einen Schritt nach den nächsten Schritt wieder und zeige mich. Gell? Und ich habe mich halt für die zweite Lösung entschieden, weil nach dieser Identifizierung ist der, ich saß da bei dem damaligen Jugendtreff am Kellerberg und der fuhr dann mit aufgedrehtem Motor immer wieder da vorbei und Wut und das war so ein Auftreten von dem. Und ganz am Anfang hat mich das schon beeindruckt. Ja? Da habe ich mir schon
natürlich,
gedacht,
natürlich.
Scheiße, was denn jetzt und so. Und dann habe ich mir gedacht, du machst mir keine Angst. Und ab diesem Moment bin ich demjenigen, wir sind uns ja erstmal auch noch weiterhin begegnet, weil das ja auch gedauert hat mit diesem Gerichtsverfahren. Ich bin ihm immer offensiv begegnet. Und das war auch gut so. Das ist jetzt auch nochmal eine Konsequenz. Also wir reden jetzt auch nochmal über Konsequenz. Ja. Hätte der versucht oder die versucht, mit meinen Kindern was zu machen, ich wäre jeden Tag vor dem seine Haustür gestanden. Also das muss einem ganz bewusst sein, dass wenn wir etwas tun, das Konsequenz hat, aber wir sollten mutig sein, weil nur mit Mut können wir wirklich was verändern.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, glaube ich, der vielen nicht so bewusst ist, dass mein Handeln Konsequenzen haben muss, weder der einen noch der anderen Seite. Ja. Also ja. Für ihn war es ja, denke ich auch, also ich weiß das noch von damals, das waren ja dann zwei Gerichtsverfahren, ja. Also das in der ersten Instanz hat er ja nochmal Berufung eingelegt und es ging dann nochmal in die zweite Instanz, bis er dann tatsächlich verurteilt wurde. Und was du beschrieben hast, nämlich du musstest ja mit den Eindrücken auch fertig werden letzten Endes, braucht natürlich auch eine ganz große Menge an Resilienz. Resilienz ist ja auch sowas wie das Immunsystem der Seele, so kann man es vielleicht auch so ein Stück weit bezeichnen. Also wie kann man sich erholen von Ereignissen, die einen belasten, die auch zum Teil traumatisch sind, von Verletzungen, die es gibt. Und deswegen möchte ich ganz gern jetzt also zum zweiten Teil unseres Gespräches kommen. Dann.
Ich dürfte dich nur ganz kurz noch was zu dem ersten Teil sagen, was mir wichtig ist. Ich weiß, dass aus dieser Gruppe der Täter einiges passiert ist. Also aufgrund dessen, dass diese Konsequenz erfolgt ist, haben einige andere Wege eingeschlagen. Und das fand ich dann auch wichtig, also zu sehen, die Auswirkung von dem Ganzen, dass das also, wenn man also mal konsequent ist, das durchaus auch für den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken oder zum Verändern bringt. Und das war die gute Botschaft dahinter. Also A, Sebastian lebt. B, ja. Für manche hat es in diesem Kreis, in diesem Täterkreis tatsächlich Veränderungen bewirkt.
Ja, das ist das, was quasi an Ausläufern noch passiert.
Ja.
Was jetzt aber nirgendwo dokumentiert wird, Nein. großartig, oder was man eben mitbekommt, wenn man sich in einem sozialen Umfeld bewegt und Menschen auch wieder über den Weg läuft. Das war für viele ganz wichtig. Das weiß ich aus meiner damaligen Tätigkeit als Streetworkerin in der Zeit auch. Also dass da tatsächlich eine Konsequenz gab und man sich nochmal anders mit dem eigenen Verhalten und mit der Dramatik dessen, was passieren kann, auch auseinandergesetzt hat. Mhm. Um zu unserem zweiten Thema zu kommen, es ist ja so, dass in Deutschland jährlich ca. 10.000 Menschen Suizid begehen und zurückbleiben ja viele Angehörige und Freunde und einfach auch eine ganz große Schmerzspur, die jemand hinterlässt, der gegangen ist. Eine Schmerzspur, die sie einfach auch ein Leben lang begleiten wird. Da braucht man sich, glaube ich, irgendwie auch nicht viel vormachen. Deine ganz persönliche Schmerzspur diesbezüglich begann am 28. Juli 2016. Das war der Tag, an dem dein Mann Suizid begangen hat. Wo greift denn deine Erinnerung an diesen Tag?
Also da muss ich ganz klar sagen, das ist sehr, sehr plastisch, sehr klar alles da. Das war also einfach auch der Moment, als klarer wurde, dass er eine Waffe hat, dass er nicht auffindbar ist, um zu sagen, okay, wir müssen ihn unbedingt finden. Wir haben ihn dann auch gefunden, tot, im Wald. Und diese Bilder der Suche, dieses Bild im Wald, diese Eindrücke, die Gerüche, die Vogelgezwitscher und so, du hast das alles, das Bild von ihm, das hat man halt einfach mit sich, das bleibt ja auch. Und ich weiß auch noch, dass ganz lange diese Hoffnung war, immer diese Hoffnung, ich schätze die Situation komplett falsch ein. Mhm. Das ist vielleicht ganz anders. Es hieß ja, er wäre auf der Jagd, das war mittags, dass man da vielleicht irgendwo reinplatzt und dann sagt, oh, sorry, Mist gebaut oder sowas. Aber es war leider nicht so.
Wenn du oder wenn man einen Angehörigen verliert, dann ist das ja per se schon wirklich sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr schlimm. Und bei Suizid ist es allerdings so, dass zum Schock und zur Trauer, die ja jeder andere Mensch, der jemanden verliert, ja auch durchlebt, zusätzlich ja noch andere Komponenten kommen. Also viele der betroffenen Angehörigen berichten über irgendeine Form von Verantwortungsgefühl oder Schuldgefühl. Hätte ich es verhindern können? Hätte ich es vielleicht merken müssen? Dann kommt es manchmal vielleicht sogar noch dazu, dass das Umfeld auch nicht unterstützend reagiert, sondern genau das auch noch befüttert. Wie hast du das für dich erlebt? Ist das was, wo du sagst, ja, das kenne ich auch, das so ging es mir oder uns im Angehörigen- und im Freundeskreis?
Also ich kann nur eins sagen, wir waren noch im Wald, das hat sich hingezogen und da erschien schon was in Facebook. Mein Mann hatte ja politische Funktionen, der war ja auch sehr bekannt und beliebt und da erschien schon was in Facebook und da ging es schon los. Und ich habe verschiedene Arten des Sterbens erlebt in meinem Leben. Aber das mit diesem Öffentlichen, das war nochmal ganz anders. Also unabhängig davon, dass ich einen Menschen, den ich aus tiefstem Herzen liebe, verliere, auf diese Art und Weise. Und da hast du jetzt wirklich sehr gut das dargestellt. Natürlich ist diese Schuldfrage im Raum, warum habe ich das nicht erkannt? Hätte ich es verhindern können? Und das frage ich mich manchmal auch heute noch. Also in Reflexion auch heute noch. Also da spielt ganz viel mit. Dieses Gehen auf diese Art und Weise, dann war halt hier auch noch dieser Öffentlichkeitsanteil. Und da ist vieles gelaufen und ich habe auch sehr, sehr böse E-Mails bekommen. und so weiter. Also du erkennst in diesen Situationen tatsächlich, also wenn du am Boden liegst, dann treten manche nochmal richtig mit Freude drauf oder du erhältst Hilfe. Und ich hatte jetzt ein Riesenglück, dass ich in der dunkelsten Zeit überhaupt immer noch das Licht der Liebe erleben durfte. Also meine Herkunftsfamilie, meine Schwestern, Cousinen, meine Kinder, wir haben zusammengehalten, wir sind zusammengerückt, wir haben uns gestützt und auch Freunde. Und ich habe da so einen Halt erfahren und ohne diesen Halt und dann nochmal therapeutischer Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Weil du denkst tatsächlich selber drüber nach, ob du gehst. Und die Trauertherapeutin hat mir halt dann auch erklärt, dass das eigentlich ganz ein normales Gefühl ist, weil man die Nähe des Partners sucht. Aber natürlich ist es in der eigenen Entscheidung, es nicht zu tun. Nur ich fand es und ich finde es wichtig, sich mit diesen Gefühlen tatsächlich auch auseinanderzusetzen, aber dem dann halt auch nicht diesen Raum zu geben. Und ich habe halt in 5 Monaten, das muss ich einfach dazu sagen, ich habe mein altes Leben aufgelöst. Ich hatte leider von Anfang an Konfliktsituationen mit der Familie meines Mannes, die auch jetzt heute noch bestehen. Ich habe also innerhalb von 5 Monaten mein Leben aufgelöst, mein altes. Habe eine Wohnung gesucht, bin umgezogen, bin in eine neue Arbeitsstelle quasi reingeschlittert, quer eingestiegen. Und wir haben dann tatsächlich den biologischen Vater meines Sohnes auch im November noch beerdigt. Das kam also alles auch zusammen. Und ich habe danach dann wirklich, wirklich viel Zeit gebraucht, um auch nochmal auf die Beine zu kommen. Und wenn du Angehöriger bist eines Suizids, dann fühlt sich das manchmal wie Überleben an.
Das ist interessant, weil das habe ich in der Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch auch ganz häufig gelesen. Mhm. Also dieser Begriff des Survivors oder Überlebenden, ja. Was man ja sonst kennt von ja, Katastrophen, ja, mhm. So, was ja auch tatsächlich eine sehr, sehr persönliche Katastrophe ist. Das ist ja da ist ja nichts mehr so, wie es vorher war, nach so einem Erlebnis.
Ja.
Ist es für mich, also ich muss dann nochmal kurz darauf zurückkommen, weil das für mich so unverständlich ist, wie Menschen ticken, die jemanden, der in so einer Situation ist, dann noch böse E-Mails schreiben oder Karten, die nicht nett sind oder so. Was denkst du, was treibt so jemanden an? Also ich weiß tatsächlich auch von Menschen, die politisch zur damaligen Zeit auch aktiv waren in Bad Aibling, kann ich mich gut an ein Gespräch erinnern von jemandem, der gesagt hat, ich hätte es vielleicht ahnen können. Ja, so, also auch andere, die sich da Vorwürfe gemacht haben.
Ich muss jetzt wirklich dazu sagen, an dem Tag, also wo das passiert ist, oder auch im Nachhinein, es gab so viele Menschen, die viel dafür gegeben hätten, meinem Mann helfen zu können.
Mhm.
Das Problem ist natürlich, dass er sich auch nicht geöffnet hat. Also er hatte eine schwere Last zu tragen und das ist jetzt auch so, dass ich meinen Mann 2-mal verloren habe, weil sich später Dinge herausgestellt haben, wo ich ihn wirklich in Frage stellen musste, unser ganzes Leben in Frage stellen musste und dann das einfach nochmal Zeit gebraucht hat, um diese Liebe wieder im Herzen zu spüren. Und die ist auch da, also die ist wieder da. Und das war also eine unheimlich harte Zeit und es gab so viele, die mir gesagt haben, ich hätte wirklich, wenn ich etwas tun hätte können, ich hätte es getan und ich weiß, dass das so ist. Aber mein Mann hat es in dieser Situation, in der er diese Entscheidung getroffen hat, alles nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, du bist da auch so in einem Tunnelblick drin. Die Last wird zu schwer. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne beide Seiten. Also ich bin ja auch depressiv diagnostiziert. Ich weiß, wie diese Dunkelheit ist. Ich weiß, wie die Sehnsucht ist, in den Frieden zu finden und Stille zu finden. Ich weiß, dass ich persönlich darüber entscheide, zu leben. Und ich weiß auch, dass das manchmal so ganz winzige Schritte sind. Also ich weiß die Sehnsucht, ich kenne es und ich denke, meinem Mann ist die Last tatsächlich zu schwer geworden. Andererseits, ich muss und darf auch frei über mein Leben und über mein Sterben entscheiden. Das muss ich dem Menschen zugestehen. Und er hat sich ja entschieden. Also das war ein Trauerprozess, auch ganz ein wichtiger Punkt, das zu akzeptieren. Grundsätzlich zu akzeptieren.
Ja, aber weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass man auch wütend sein kann, oder? Ja. Also, dass jemand einfach geht. Also einfach einen zurücklässt.
Das ist so halt endgültig. Das ist der Punkt, diese Endgültigkeit, dieses Nie wieder. Also wenn wir über diesen Trauerkomplex sprechen, also wenn du jemanden durch Suizid verlierst, ist es einfach nochmal eine andere Art oder ja, also diese Trauer, das Thema Trauer ist nochmal anders. Und da ist so viel drin, ich habe noch nie im Leben in einem Moment so viele Gefühle auf einmal erlebt wie damals. Immer wieder. Also von traurig sein, Kummer, Schmerz, Liebe, Wut. Ja, also das ist in einem Komplex, spürst du das. Und ich finde, wenn jemand geht, dann ist es ja auch die Frage, wohin mit deiner Liebe? Du schneidest dir ja nicht an diesem Tag ab. Ja. Der Mensch ist noch präsent. Diese 1000 nie wieders, also diese 1000, diese Momente wird es nie wieder geben. Also auch zu lernen und zu akzeptieren, dass es so ist. Und dann einen Weg zu finden, ja auch eben damit umzugehen. Einen Weg zu finden, deine eigene persönliche Trauer zu leben.
Kannst du eigentlich sagen, gegen dieser Trauerprozess, wann ging denn der los? Ging der unmittelbar los oder hat es da erstmal noch eine Zeit gebraucht, um diese ganzen vielen Gefühle, die du gerade beschrieben hast, irgendwo auch ein Stück weit zu sortieren, bis man dann irgendwann mal anfangen kann, tatsächlich sich, ich glaube, es geht ja los mit, man akzeptiert jetzt, dass es so ist, wie es ist.
Das dauert. Also da kann, also es ist ja wirklich so, du stehst unter Schock. Bei uns war das ja auch noch so, dass wir ihn ja auch noch gefunden haben.
Wir sind ja deine Kinder und
nein, das war mein Schwager, meine Schwägerin und ich. Also wir waren schon eine Gruppe, die ihn dann gesucht hat. Und meine Kinder waren nicht da. Und das war ja auch so ein Thema. Du bist da in der Situation, wie kontaktiere ich meine Kinder? Also spreche ich gleich mit ihnen? Also wie geht man damit um? Und es war auch klar, dass wir uns dann noch treffen werden. Und wir haben in der ersten Woche das sehr offen gehalten, was gut war. Aber da ist jeder Mensch anders. Das muss man jetzt einfach auch dazu sagen. Also wir haben uns dann an diesem Abend an einen Tisch zusammengesetzt. Das war dann auch Familie, also Schwestern, Kinder, Schwager, Schwägerin. Und haben dann aber eine Woche lang tatsächlich auf unserem Balkon gesessen. Die Freunde der Kinder waren dabei. Und wir haben so Momente geteilt, also Stille, gelacht miteinander, geweint miteinander, geredet, ausgetauscht und diesen Moment geteilt, diese Schwere geteilt. Das war auch ein wahnsinniger Ausdruck von Liebe, der da stattgefunden hat. Und wir haben natürlich auch ganz schön viel getrunken. Und dann war aber der Punkt auch zu sagen, es ist jetzt gut. Und ich glaube, ab da ist dann eigentlich so nach einer Woche erst überhaupt die Möglichkeit gewesen, diesen Trauerprozess nochmal weiter anzugehen. Und dann zu verstehen, du verstehst lange nicht. Ich habe lange nicht verstanden, dass er jetzt nicht mehr da ist. Ich bin nur an diesem Tag heim, als ich heimkam. Also wie gesagt, es war ewig lang, bis wir dann aus diesem Wald heimkamen, die Treppe hochgegangen und es war nicht mehr mein Zuhause, weil Otto war mein Zuhause.
dieses Zusammenhalten und in der Gruppe sein und gemeinsam den Schmerz, die Erinnerung und die Trauer zu teilen, hast du ja für dich als sehr, sehr hilfreich empfunden. Jetzt dadurch, dass ihr beide ja Menschen seid, die in der Öffentlichkeit auch bekannter sind und der Otto ja auch bekannt war, war es ja kein Geheimnis, der Suizid. Ich weiß allerdings auch von Fällen, in denen Angehörige vielleicht auch versuchen, dass das nicht bekannt wird. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mit Trauer beschäftigt, und es ist einfach ein wichtiges Thema, dass jeder Mensch anders trauert und dass es wichtig ist, dem Menschen diese Art und Weise der Verarbeitung und der Trauer auch zu lassen. Und ich bin halt offensiver damit umgegangen, wusste aber auch, dass halt zum Beispiel viele gerade auch mittrauern. Das wusste ich auch. Mhm. Und es ist halt einfach meine Art. Ich habe mich dann auch auf den Weg gemacht und habe mir viele Fragen gestellt und habe es aus verschiedenen Blickwinkeln noch angeschaut, also vom Medium bis Buch, bis Selbsthilfegruppe und so weiter. Also ich habe mich viel mit dem Thema dann einfach nochmal auseinandergesetzt. Und wie das im Leben so ist, gell, man stellt Fragen, man bekommt Antworten und dann stellt man wieder Fragen.
Ja.
Und das ist halt ein ewiger Prozess dann auch. Ich möchte halt nur, mir ist es wichtig, auch wenn man denkt, dass man die Situation nicht mehr ertragen kann, man kann es. Es geht. Und unsere Aufgabe ist es, dieses andere Leben, also man lebt ein Leben und durch einen Suizid wird es unterbrochen. Es ändert sich. Und dieses andere Leben zu akzeptieren, grundsätzlich, es ist ein anderes Leben. Und dann zu schauen, weil ich habe zu meinen Kindern dann auch gesagt, weißt du, Otto ist gegangen, aber wir sind hier. Und unsere Aufgabe ist es, zu leben. Fast 5 Jahre später muss ich sagen, ich mag mein Leben.
Ist es so, dass es deswegen vielleicht auch so schwierig ist, für manche darüber zu sprechen, also jetzt mal insgesamt gesehen, weil in unserer Gesellschaft halt grundsätzlich nicht gern über den Tod gesprochen wird. Also das ist ja so ein Thema, wir tun ja gerne so, als ob es den gar nicht gäbe. So, also so in unserem Alltag, was vielleicht auch gut ist, vielleicht schlecht. Ich kann mir diese Frage, da bin ich mal so, wenn ich drüber nachdenke, da geht es mir so wie dir, da stellt man sich eine Frage, dann kommt man auf eine Antwort und dann geht man den nächsten Schritt und die nächste Frage stolpert einem vor die Füße. Ist diese Tabuisierung in unserer Gesellschaft und nochmal die spezielle Tabuisierung von Suizid auch ein Verstärker, wenn es um traumatische Erlebnisse geht, glaubst du?
Auf alle Fälle. Also so wie wir hier jetzt gerade in diesem Moment sitzen, ist eins Wahrheit und Fakt. Wir werden alle sterben. Der Tod ist Teil unseres Lebens und der Tod ruft uns zu Lebe. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, also das war mein Prozess, einfach zu akzeptieren dann auch, dass ich sterblich bin, dass ich gehen werde und da mehr Frieden schließen kann damit, dann bekommt dein Leben viel mehr Farbe. Weil dir auch bewusst ist, wie wertvoll Zeit ist, wie wertvoll das ist. Also das hat ja auch nochmal stattgefunden, so ein Prozess, mit wem, mit welchen Menschen will ich mein Leben teilen? Für was will ich mich engagieren? Für was möchte ich Zeit einbringen? Also diese wie wertvoll das ist, das nimmt dann auch nochmal mehr Raum ein. Und wir werden alle gehen. Ich habe keine Angst vom Sterben. Ich habe ein gelebtes Leben und das, was jetzt kommt, ich lasse mich jetzt überraschen, bin offen, aber ich habe keine Angst vom Sterben. Und das ist ein Tabu in unserer Gesellschaft, das finde ich jetzt tatsächlich auch. wir sollten da besser hinschauen. Wir sollten auch hinschauen, wie wir uns verabschieden von den Menschen, die wir lieben. Dass wir uns verabschieden von den Menschen, die wir lieben. Dass wir das auf eine Art und Weise tun können, die uns entspricht. Das ist nicht so, dass du nach einem Jahr Trauer fertig bist. Also bei mir in meinem Leben ist Fakt, dass der Otto sich das Leben genommen hat. Und da ich habe ihn sehr geliebt. Er war Teil meines Lebens und er wird immer in auch Erinnerung Teil meines Lebens sein. Also das ist nicht ausgeschwitzt irgendwann mal und gut ist es. Natürlich machst du weiter, natürlich kriegt es eine andere Priorität, aber er ist Teil meines Lebens. Und ich denke, dass das Schlimmste, was wir in einer Gesellschaft machen können, Themen tabuisieren. Und Suizid ist, wenn ich lebe, muss und darf ich auch über meinen Tod entscheiden. Wenn ich denke, ich kann diesen Schmerz nicht mehr ertragen, den der sich dann Leben nennt. Aber mir muss auch bewusst sein, dass ich eine ganz große Spur an Schmerz hinterlasse, wenn ich das tue. Und gibt es nicht noch andere Lösungen? Ist es nicht vielleicht doch wichtig, sich Hilfe zu suchen, sich anzuvertrauen, sich zu öffnen? Also eine meiner wichtigsten Erfahrungen, ich habe viel erlebt im Leben, war, sprich es aus, sprich es an und hol dir Hilfe, nimm Hilfe an. Weil man manchmal an Punkten steht, das kannst du alleine gar nicht mehr schaffen. Und aus diesen Blickwinkeln heraus vielleicht dann auch nochmal Entscheidungen zu treffen. Du bist ein geliebtes Wesen. Man sieht es dann oft gar nicht mehr, aber das bist du. Und es gibt immer in deinem Umfeld Menschen, denen du wirklich, wirklich Schmerz zufügst, wenn du gehst. Letztendlich ist es aber auch und muss es auch die Entscheidung des Einzelnen sein.
Was würdest du anderen Angehörigen raten, die jemanden verloren haben?
Das kann ich eigentlich nicht. Also das ist jetzt so schwierig. Eine Freundin hat zu mir gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Und den Satz habe ich jetzt wirklich mitgenommen. Meine Erfahrung war, dass ich Menschen an meiner Seite hatte. Also ich habe auch erlebt, dass Menschen mir aus dem Weg gegangen sind, weil die nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Oder mit dieser Situation umgehen sollen. Und ich hab die positive Erfahrung machen dürfen, dass Menschen an meiner Seite waren. Aber ich muss es ja auch für mich verarbeiten, auf meine Art und Weise. Aus meiner Sicht könnte ich nur sagen, es war gut, sich dem zu stellen, wohl wissend, dass wenn ich das wegdrücke, dann, dass es dann eigentlich immer noch schlimmer kommt, immer stärker kommt, da ist. Also sich das immer so mit den Möglichkeiten, die ich hatte, mit der Kraft, die ich hatte, anzuschauen, drüber nachzudenken, zu reflektieren, zu akzeptieren und dann auch immer wieder so diesen Satz zu sagen, mein Leben geht weiter. Ich lebe mein Leben geht weiter. Und dann ganz ehrlich, fuck the others. Was andere denken in diesen Situationen, das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Die haben kein Recht, sich in dein Leben einzumischen. Die haben kein Recht, über dich zu richten. Das ist ja auch, was wir damals erlebt haben. Das wurde viel über uns gesprochen, aber nicht mit uns. Mhm. Auf Menschen, die so sind, kann man im Leben verzichten. Ganz ehrlich. Geh deinen Weg, sei mutig. Geh in dich, nutz es aus, schau dir das gut an und trauere auf deine Art und Weise. Also wir haben zum Beispiel, ich habe aus Hemden, die ich noch von ihm hatte, wir haben so einen Kilt gemacht. Den habe ich zu Hause und am Anfang war es mir so wichtig, wenn ich mir den umgelegt habe, das war wie so eine Umarmung von Otto. Oder einfach zu singen für ihn. Oder ich weiß nicht, also einfach das auszudrücken, auch zu weinen, weine. Lass die Tränen, das habe ich auch mal gelesen, das fand ich so schön. Wenn du jemanden, diese vielen Tränen, das ist ja Ausdruck der Liebe, die du für den Menschen hattest. Und lass das einfach zu und lern aber eben dann auch wieder zu lachen und dir Ziele zu setzen und so weiter. Aber andere Menschen haben in deiner Art des Trauens nichts verloren. Hab den Mut dazu, geh den Weg, traure, öffne dich. Wenn es geht, rede mit Menschen drüber. Hol dir Hilfe, weil du vielleicht an Punkten bist, wo es das alleine nicht hinkriegst.
Und manchmal ist es ja auch so, dass Menschen, von denen man es nie gedacht hätte, dann plötzlich an der Seite stehen und sich kümmern und da sind. Wenn du so als einen der letzten Gedanken für unser Gespräch überlegst, wo du den Otto jetzt in deinem heutigen Leben für dich verortet hast, welchen Platz er hat. Also er ist ja faktisch physisch nicht mehr der Mann an deiner Seite und du sagst, naja, er ist ja in meinem Leben. So.
Also Otto war in meinem Leben ein sehr, sehr wichtiger Mensch und ich denke, die Wertschätzung, die größte Wertschätzung, die ich ihm geben kann, ist die Erinnerung. Mhm. Und ich denke auch, dass er sich wünschen würde, dass man halt weitergeht und weitermacht. Gell? Also jetzt gesehen mit diesem Abstand auch noch einmal, ist es auch, dass er mir ein Lehrmeister war über das Leben.
Das ist ein interessanter Aspekt, tatsächlich. Gerade weil du vorhin auch noch gesagt hast, der Tod ruft uns zu, lebe. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz und einen sehr guten Abschluss auch für unser Gespräch heute. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, Irene, für deine Offenheit und dein Vertrauen, uns teilhaben zu lassen an Momenten in deinem Leben, die alles andere als einfach waren und auch sind. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute, dass du noch viel gestalten mögest, dass du die schönen Seiten erlebst, weiterhin Leute zum Lächeln bringst und selber lachen kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, unsere Wege kreuzen sich wieder und ich freue mich sehr drauf. Vielen herzlichen Dank dir.
Ich danke dir, Lola.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.